der Podcast der Netzbegrünung.
Willkommen auf der BDK von Bündnis 90 Die Grünen im Jahr 2025. Ich sitze hier, Max Lindemann mein Name, mit Desiree Scheil, Dustin Eickmeier, Liliane Pollmann. Aber für diesen Podcast haben wir noch jeweils weitere Namen. Einmal Dark Haru, Doc Riseum, glaube ich, heißt es. Korrigiert mich, okay. Und Blütenstaub. Warum habt ihr noch zusätzliche Namen?
Kann ich gerne sagen. Das sind unsere Discord-Namen. Also wir haben ja bei Pixelgrüne einen Discord-Server. Darüber funktioniert ja unsere allgemeine Kommunikation. Und wir sind in der Regel halt mit unserem Nickname quasi dort. Und das sind unsere Nicknames.
Ja, cool. Ja, genau. Wir sitzen nämlich heute mit Pixelgrüne e.V. mit am Tisch. Ein Zusammenschluss von Menschen, die sich um Games kümmern im grünen Kontext. Und genau, ich freue mich heute über Games reden zu können. Ich selber bin kein großer Gamer, aber ich finde es sehr spannender Bereich und freut mich, dass ich so viele interessante Leute hier haben, die einiges über Games sagen können. Wir haben gerade im Vorgespräch schon mal, wie viele Dimensionen dieses Thema hat. Sehr, sehr viele. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Was waren denn so die ersten Games im Digitalen, an die ihr euch erinnern könnt in eurem Leben?
Also erinnern oder selber gespielt, ist vielleicht die Frage.
Ah, okay. Kannst du selber definieren.
Ich fange an mit selber gespielt. Ich glaube, dass... Und ich fange einfach mal an. Ich wurde hier gerade von allen angeguckt. Aber genau, womit ich angefangen habe, tatsächlich zu spielen und das auch im Sinne von dem, was ich, glaube ich, heute noch als Gamer-Identität, wenn es das gibt überhaupt, sehen würde, ist tatsächlich Diablo 2 gewesen. Das ist das erste Spiel, was ich sehr, sehr intensiv gespielt habe. Davor Lernspiele und wirklich Spiele, die auch für Kinder und Jugendliche gemacht werden, die würde ich so ein bisschen ausklammern. Ich glaube, das ist der Weg dahin gewesen, aber das ist, glaube ich, nichts, was mich jetzt vom Spielen an sich so reingezogen hat, wie zum Beispiel tatsächlich dieses erste Rollenspiel, was ich gespielt habe. Das war Diablo 2.
Das ist aber kein Serious Game, wie ich gehört habe.
Also, es ist kein Serious Game in der Bildungsbedeutung. Es ist schon sehr serious von den Themen her, aber nicht in dem Sinne, wie man Serious Games benutzt. Okay. Also Bildungsgames, die tatsächlich einen Anspruch haben, auch Informationen zu vermitteln. Das ist Unterhaltung.
Genau. Diablo 2, kurz charakterisiert, was ist das?
Genau, es ist... ohne noch mehr in Anführungszeichen Fachwörter benutzen zu müssen. Es geht darum, möglichst viele Monster umzubringen, dabei Geld zu sammeln, Fähigkeiten zu sammeln, besser zu werden, bessere Ausrüstung zu kaufen. Das ist das Spielprinzip. Es gibt Story darum rum, damit es nicht ganz so langweilig sich spielt, wie es jetzt klingt, wenn man das Spielprinzip beschreibt. Und das ist es tatsächlich auch.
Wie im echten Leben. So, Monster umbringen. Genau, ich gebe einfach mal weiter. Was war dein erstes Spiel?
Ja, bei mir war das Donkey Kong Country 1 auf der SNES. Die hatte damals mein Stiefvater. Die hat irgendwann, als ich 7 war, den Weg in mein Kinderzimmer gefunden. Und ja, ich bin für viele Jahre nicht mehr von diesem Spiel losgekommen. Ich habe es sehr intensiv gespielt.
Cool. Das denn bei dir?
Also ich hatte das Glück, sag ich mal, dass meine Eltern selber Gamer sind. Und ich hatte... Ja, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, welches Spiel das als erstes war, aber die Gothic-Reihe von Piranha Bytes und das klassische deutsche Anno halt.
Sag nochmal kurz, um was es in den Spielen geht.
Also bei Gothic, du bist quasi der namenslose Held und du musst irgendwie quasi so die Welt von den Orks befreien und es ist halt so Orks gegen Menschen, genau, also so ein Rollenspiel, so ein klassisches. Und bei Anno, das ist so ein Aufbaustrategiespiel, man hat verschiedene Inseln, die muss man besiedeln, man muss sein Volk halt bei guter Laune behalten und halt das, ja, deine Wirtschaft muss es auch gut gehen, ansonsten bist du halt bankrott und dann ist alles schlecht.
Dann gibt's Aufstände, glaube ich, wenn ich mich so auch, sehen, ja, ne? Das genau. Kann. Jetzt pitche ich vielleicht gerade selber nochmal ran. Ich habe zwar vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich kein großer Gamer bin, aber ich habe eigentlich angefangen damals noch mit Civilization und sowas, also Colonization, also auch so, ja, Strategiespiele, wo man Sachen aufbaut und schaut, dass dann die eigene Wirtschaft gut läuft und hier und da auch mal Kriege entstehen, das kann auch mal passieren. Das war ja schon lange her, aber ich glaube, so die verschiedenen Genres, die es so gibt, sind durchaus auch relativ konstant über die Jahre. Aber wann könnt ihr sagen, wann dieses Gaming wirklich als Gaming so verstanden wurde? So, wann das so losging?
Die Frage bei uns selber oder in der Gesellschaft?
Allgemein, ja.
Also das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich kann mich noch auf jeden Fall erinnern, zumindest hat mein Vater mir das so berichtet. Es gab mal so, ich glaube in den 80er, 90er Jahren, auch im Fernsehen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so Shows, wie man PC benutzt, was es für Spiele gibt, also vor allem auch so neue Konsolen und sowas. Da gab es sogar, würde ich sagen, schon so den ersten Einstieg. Dann ist es ja zumindest in Deutschland ja ein bisschen abgeflacht, so ab den 2000ern, weil dann ging es halt immer nur um die bösen Killerspiele. Fand ich auch sehr kritisch. Und jetzt ist so in den letzten Jahren immer wieder, sag ich mal, das mehr so im Fokus und man ist halt weg von den Killerspielen-Debatten gekommen, hin so, dass man das weiter fördern möchte. Auch in Bezug vor allem auf Wirtschaftsstandort mit der Games-Industrie. Ja, also man sieht den Wandel und ich finde es eigentlich auch ganz positiv.
Cool. Aber wenn ich es richtig sehe, du hattest glaube ich eben gerade auch schon gesagt, dass deine Eltern auch Gamer sind, aber so die Großelterngeneration,
nee.
Also bei mir hört es bei den Eltern schon auf. Also da war ich sehr alleine am Anfang auf jeden Fall.
Ja, also meine waren auch im besten Fall Casual Gamer, also Casual Gelegenheitsspieler. Im besten Fall.
Okay, also haben wir im Endeffekt so eine zweite Generation von Gamern. Das Phänomen ist gar nicht so alt in unserer Gesellschaft eigentlich, ne? Aber also selbst für mich, der jetzt kein großer Gamer ist, merke ich, dass es immer mehr Relevanz bekommt. Was sind denn so was treibt denn diese Relevanz an? Also warum ist Gaming so wichtig geworden in unserer Gesellschaft?
Will einer von euch antragen?
Ich kann ja mal laut denken. Ist, glaube ich, eine große Frage, zu der man natürlich irgendwie ganze Forschungsarbeiten schreiben kann wahrscheinlich. Ich glaube, das eine, weshalb es auch so im öffentlichen Gespräch nach dieser Killerspieldebatte positiv wird, ist tatsächlich der wirtschaftliche Aspekt, dass man festgestellt hat, das ist ein Markt. Das wäre cool, wenn auch Leute in Deutschland Spiele entwickeln. Und das war so ein ganz, ganz, war der erste quasi öffentlich politische Blick. Okay, wie kriegt man eigentlich diese Industrie auch irgendwie hier oder was machen die und wie kann man damit Geld verdienen? Und ich glaube, gesellschaftlich hat sich, zumindest in meiner Wahrnehmung, ihr könnt das gerne korrigieren, super viel dadurch geändert, dass es erreichbarer geworden ist und zugänglicher geworden ist. Also es sind inzwischen Konsolen so ein Ding, aber tatsächlich, also auch preislich einfach schwierig, aber dadurch, dass PCs einfach Standard aus, also mehrere Leute PCs haben, wurde es leichter am PC zu spielen. Konsolen, als sie noch günstiger waren das, womit viele auch junge Menschen angefangen haben. Und jetzt ganz zuletzt ist, glaube ich, das, was es viel, viel leichter macht, tatsächlich Mobile Games. Man kann von denen halten, was man möchte, aber es ist ein riesiger Eintrittstor, weil man nichts braucht, was man nicht eh schon hat, nämlich ein Smartphone in der Regel haben, das nun tatsächlich 2025, möchte ich meinen, die allermeisten. Und darüber kann man tatsächlich schon viele durchaus gar nicht so schlechte Videospiele spielen. Und ich glaube, spätestens damit ist es ein Massenphänomen geworden. Ob sich jetzt alle diese Personen auch als GamerInnen bezeichnen würden, ist vielleicht was anderes. Aber es ist viel, viel präsenter geworden. Und das sieht man, finde ich, auch an der Entwicklung, die Branchen- oder Nischen-Events oder Events, die als Nischen-Events angefangen haben, wie Gaming-Messen einfach auch sieht. Die sind viel, viel größer geworden. Das sind viel, viel diverser auch geworden, was vom Angebot dort und von DeveloperInnen da vertreten ist. Und ich glaube, das ist einfach so ein, ja, es spielen mehr Menschen und deshalb reden mehr Menschen übers Spielen.
Ich würde jetzt einfach mal aus meiner persönlichen Sicht auch sprechen, was mich von Anfang an Games interessiert hat und auch dabei gehalten hat, sind die unbegrenzten Möglichkeiten, die man hat, die Geschichten, die in Spielen thematisiert werden und auch sehr viel das Gemeinsame. Früher war es mehr so die LAN-Party, man hat sein ganzes Setup genommen und ist zu Freunden gegangen, hat es aufgebaut und in den Kinderzimmern dann gespielt. Heute geht alles online und man kann auch mit Menschen einfach spielen, die nicht bei sich in der Nähe wohnen. Man kann auch mit Menschen aus anderen Ländern spielen. Ich habe schon mal mit jemandem aus Amerika gespielt. Und das sind einfach Möglichkeiten und Vernetzung mit Menschen, die man, glaube ich, in gar nicht so vielen Bereichen auch möglich machen kann.
Also es wurde ja schon sehr viel gesagt. Was mir zum Beispiel auch noch wichtig ist, was auch immer mehr im Kommen ist, sind die sogenannten Serious Games oder auch Bildungsspiele. Und da geht's halt darum, dass man halt spielerisch gewisse Sachen, die zum Beispiel, wenn man im Unterricht oder sowas hat, halt aufarbeitet. Als prominentes Beispiel wäre zum Beispiel Assassin's Creed. Da gibt es halt die sogenannte Discovery Tour. Das heißt, du bist so eine Person aus der jeweiligen Zeit, zum Beispiel halt im antiken Rom oder im antiken Griechenland. Und du musst quasi so ein Quiz am Ende machen und befragst halt die Person dort. Natürlich gibt's da auch Sachen, die nicht ganz so gut spielerisch gelöst sind, aber es ist auf jeden Fall so ein schöner, guter Ansatz.
Spannend. Also das heißt also sozusagen, man kann sehr auf unterschiedlichen Ebenen an Games herankommen. Und du sagtest auch, dass einige Leute sich vielleicht gar nicht als Gamerin oder Gamer verstehen, aber eigentlich doch mit Games in Kontakt kommen. Ist das eigentlich, also kann man sagen, dass es Leute gibt, die gar nicht gamen? Oder ist unsere Gesellschaft eigentlich komplett nur mit Gamerinnen und Gamern durchsetzt?
Also zu 100% wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Mehrheit der Menschen irgendwie einen Bezug zu dem Thema hat. Und ich glaube tatsächlich, und ich glaube aber auch, dass ganz, ganz viele davon sich im Zweifelsfall vielleicht nicht als GamerInnen bezeichnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch viel daran liegt, dass obwohl alle Spiele, also fast alle Spiele, wie wir gerade schon festgestellt haben, und es generell irgendwie präsenter ist, dass so diese Selbstbezeichnung als GamerIn noch, glaube ich, zumindest von außen sehr, sehr nischig wahrgenommen wird. Und immer noch, obwohl alle spielen und viele Videospiele spielen, dass so ein klischeebehafteter Begriff ist, wovor, glaube ich, viele, selbst wirklich auch Leute, die regelmäßig spielen oder ein bestimmtes Spiel regelmäßig spielen und da wirklich auch ExpertInnen sind. Ich glaube, selbst da gibt es Leute, die sich nicht als GamerInnen bezeichnen, weil man einfach vielleicht fast Angst vor diesem Begriff hat oder Respekt vor diesem Begriff hat. Und weil neben den ganzen Klischees da vielleicht auch so mitschwingt der Anspruch, dann auch gut da drin sein zu müssen. Und darum geht's ja tatsächlich nicht. Also man muss nicht gut in dem Spiel sein, nur um es zu spielen und sich im Zweifelsfall auch als GamerIn zu bezeichnen.
Glaubt ihr, dass das auch eine Generationenfrage ist? Weil ich glaube, dass deine Eltern sich als Gamer verstehen, so Elterngenerationen habe ich noch nicht so wahrgenommen. Also man hat Computerspiele gespielt, aber dass man wirklich die Selbstbezeichnung hat, würden die sich auch als Gamerin, Gamer bezeichnen? Oder ist das eher dann so, dass man sagt, ja, die haben schon so viel gespielt, dass sie eigentlich in die Kategorie passen?
Das ist echt schwierig. Also ich habe das jetzt von meinen Eltern noch nicht gehört, dass sie sich so selbst bezeichnen, sondern das ist eher mehr so ein Hobby, was man so nebenbei macht. Da muss ich aber auch sagen, so als ich dann halt auf der Welt war, war es halt noch relativ so, dass die auch gespielt haben. Als dann mein Bruder halt auf die Welt kam, ging es halt dann immer wieder bergab. Also mittlerweile nur noch vielleicht so rudimentär, aber ist jetzt auch nicht mehr so stark. Also heutzutage, glaube ich, würden die nicht als Gamer bezeichnet werden.
Okay. Jetzt hattest du die LAN-Partys und sowas erwähnt, die kenne ich auch noch aus meiner Jugend. Das waren teilweise noch mit BNC-Kabel, also so rein Computer geschaltet. Irgendwann hatte man dann die großen Netzwerke, große Hallen oder sowas, in denen Leute unterwegs waren. Jetzt ist in den letzten Jahren, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt dazugekommen, den ich ganz spannend finde. So ein bisschen diese Let's-Play-Geschichte, auch dieses nach außen gekehrt. Du sagst, glaube ich, Streaming, irgendwie Twitch-Streaming und genau. Sowas. Das ist für mich nochmal, vielleicht auch in dieser Eigenbeschreibung nochmal als Gamer, sich nach außen und zu wenden, auch nochmal eine andere Dimension. Ich überlege gerade, wie lange gibt's das schon und wie...
Also ich kann mich daran erinnern, den ersten Let's Player, den ich gesehen habe, das war zu Diablo 3 Zeiten. Da so ein bisschen der Schwung zu Diablo 2. Jetzt
muss ich kurz erklären, Let's Player heißt sozusagen, Leute spielen online und andere können zugucken. Also sie spielen ein Spiel, oder?
Nee, nicht ganz. Okay, Let's Play ist letztendlich, man spielt ein Spiel, nimmt das auf und lädt das später hoch. Das, was du meinst, ist eher Livestreaming.
Ah, okay, gut. Dann okay.
Genau. Ja, also mein erstes Streaming selber, was ich gesehen habe, war 2012, 2013 rum für Diablo 3. Und der erste Let's Player an sich, den ich geguckt habe, das ist jetzt sehr klischeehaft, war Gronkh.
Sehr bekannter deutscher
Gamer. Ich wollte gerade sagen, glaube ich, German Core Memory.
Ja, praktisch der Let's Play Opa. Okay.
Sehr schön. Ja, und das, ich überlege gerade, das ist ja dann auch ein anderes Selbstbewusstsein im Endeffekt zu sagen, man geht damit raus und man zeigt sich auch als solcher, weil früher war das für mich vielleicht auch eher Zeitvertreib und durchaus auch eine soziale Komponente, wenn man mit Leuten zusammen war, dieses Netzwerk gebaut hat und Sachen gespielt hat. Aber das nach außen zu bringen, ist ja nochmal mehr Selbstbewusstsein, oder?
Ja, also mein erster Stream, den ich gemacht habe, war damals noch ohne Kamera, ganz am Anfang auch noch ohne Ton. Ich war sehr nervös. Es kam dann erst, dass Ton dazu kam, später auch mit Kamera. Es war ein Entwicklungsschritt, aber mit der Zeit hat es sich einfach normalisiert und mit der Community, die man aufbaut, das fühlt sich immer so ein bisschen wie seine kleine Online-Familie an.
Okay, cool. Also im Endeffekt einfach noch weiter das Netzwerk als nur Freunde, wir bauen zu Hause was zusammen auf oder so, sondern wirklich über diese Grenzen hinaus, ja. Genau. Heißt das, man interagiert mit denen auch außerhalb der Spiele oder ist das dann eher so auf diese Spiele beschränkt?
Also viele, ich auch, da auf meinem eigenen Discord bin ich eher inaktiv. Ich bin eher bei anderen aktiv, wo ich unter anderem Moderatorin bin. Aber man hat zum Beispiel auf Discord dann eigene Server, wo man sich auch außerhalb des Streams austauscht, über Interessen, über Spiele, was man denn zusammen noch spielen oder machen könnte als Community und Streamer.
Jetzt erklär doch mal ganz kurz Discord für die Blöden da draußen sozusagen. Also war auch schon mal auf Discord, aber ist jetzt nicht so, ist glaube ich sehr, das ist Gaming-spezifisch, oder? Discord, da kann man schon sagen,
also es kommt daher, es ist, ich würde zumindest nicht sagen, dass es rein Gaming-spezifisch ist. Also wir haben das in der Hochschule auch, also wir nutzen es auch. Aber es ist halt eher so eine Kommunikationsplattform für ja gewisse Themen und Communities, würde ich sagen. Also man wird halt so eine Gemeinschaft und hat dann einen quasi eigenen Discord-Server. Und darin kann man halt wirklich in verschiedenen Textkanälen, Sprachkanälen und so weiter sich halt einfach austauschen.
Also Audio und Text ist so das, genau, was Discord untereinander die, genau, Leute verbindet.
Aber
ne?
Video und auch selbst auf Discord kann man auch seinen Bildschirm teilen. Und theoretisch könnte man auch dort anderen zugucken, wie sie was spielen. Ich nutze es zum Teil auch für die Uni.
Okay, interessant. Okay, es kommt aus der Gaming-Szene, aber hat sich auch darüber hinaus verbreitet. Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie Games in Leben für Leute sich entwickelt haben. Wir hatten diese Killerspiel-Debatte irgendwie als Negativfaktor. Warum muss man sich denn politisch dann überhaupt mit... Also, das ist der Punkt, warum man sich wahrscheinlich politisch damit beschäftigen muss, aber... Ich würde jetzt erstmal sagen, es ist ja ein spaßiges Feld. Man kann da viel Freude mit haben und nett interagieren. Aber warum ist sowas auch sehr politisch?
Ich würde es dann mal ein bisschen aus der Frauensicht betrachten. Gerade so die Anfangszeiten im Gaming, wenn ich an Anfang, Mitte der 2000er denke, es war ein sehr männerdominierter Bereich. Als Frau war man eher seltener unterwegs und ich kenne die Zeit noch sehr gut, wo man als Frau einfach herabgestuft wurde, als die kann das eh nicht oder auch sexualisiert, wo dann man wirklich schon belästigt wurde, komm, gib mir deine Nummer, ich besuche dich und solche Sachen. Das ist schon politisch, weil es geht da auch um die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl und sich auch einfach im Gaming wohlzufühlen. Ich kann mich an die Zeiten erinnern, wo ich wirklich dann entweder gar nicht mehr mitgeteilt habe, dass ich weiblich bin oder mich komplett aus dem Online-Bereich und Voice-Chat zurückgezogen habe, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe und dann lieber nur noch für mich alleine gespielt habe oder mit meinen Freunden. Und das finde ich ist politisch schon ein sehr, sehr relevantes Thema, weil alle Zugang haben sollen und das nicht nur auf das Geschlecht bezogen, aber jetzt in dem Fall von meinen persönlichen Erfahrungen.
Also ich kann Ähnliches berichten. Ich habe mich auch ganz, ganz viel aus Online-Voice-Chats rausgezogen, aus genau dem Grund, gerade am Anfang. Und habe, wenn ich mich dann doch da zu Wort gemeldet habe, tatsächlich eher als Challenge gesehen. Also ich hatte eine gute Freundin, mit der wir Speedruns gemacht haben. Also Speedruns ist normalerweise etwas möglichst schnell durchspielen. Unsere Speedruns waren, wie lange dauert es, je nach Spiel abhängig, bis wir in einer Online-Lobby, nachdem wir uns mit einer weiblichen Stimme Hallo, mehr war nicht, einfach nur Hallo gesagt haben, sexuell angegriffen wurden oder sexistisch betitelt wurden. Das waren so zwischen 30 und 60 Sekunden damals, was so der Schnitt war. Und was ich aber vielleicht noch als Dimension dazufügen möchte und wo dann auch nochmal deutlich wird, warum es sich lohnt, politisch damit zu beschäftigen, das hört ja bei den Communities derjenigen, die das spielen, nicht auf. Das fängt ja tatsächlich sogar schon da an, wie Spiele entwickelt werden. Und ich erinnere mich sehr genau daran, gerade auch aus dieser Rollenspielszene, in der ich mich viel herumgetrieben habe. Und es gibt immer noch Spiele, bei denen das immer noch der Fall ist, so ist nicht, aber es hat sich verbessert. Aber es war sehr, sehr lange so, wenn ein weiblicher Charakter überhaupt existiert hat, dann war der beste, also dann hat man eine bessere Rüstung, die einen besser schützt, bekommen. Und die, das Aussehen war nackter. Also letztendlich, je besser deine Werte sind und je besser du mit deiner Ausrüstung rumläufst, desto nackter und sexualisierter sah dieser weibliche Charakter aus. Ich sag mal, es ist jetzt wahrscheinlich nicht die steilste These zu sagen, das liegt nicht daran, dass Frauen das so entwickelt haben oder dass Frauen die Idee hatten, das wäre irgendwie ein cooler Charakter. Und das zeigt halt, wie wichtig es ist, dass auch EntwicklerInnen-Teams vielfältig besetzt sind. Dass einfach es auch wichtig ist, dass nicht nur irgendeine Art von Repräsentation in so einem Spiel stattfindet, sondern auch wie sie aussieht. Weil das natürlich auch ein großer Faktor davon ist, wie wohl fühlt man sich in der Community, wie sehr kommt man überhaupt dazu, das spielen zu wollen und wie sehr hat man die Möglichkeit, eintauchen zu können in das Spiel. Und das war gerade am Anfang für den standardweißen Mann sehr viel einfacher, weil es sehr, sehr viel Repräsentation für weiße männliche Helden gab oder komplette Fantasiecharaktere, fairerweise auch. Und sehr, sehr wenig weibliche Charaktere. Inzwischen ist es besser geworden. Es gibt auch Spiele, die es wirklich großartig umsetzen. Und zum Beispiel auch People of Color inkludieren, verschiedene sexuelle Möglichkeiten in Spielen geben. Also tatsächlich eine Möglichkeit geben, dass egal, wie man persönlich ist und wenn man persönlich ist, man sich in dem Spiel wiederfinden kann. Das ist eine großartige Entwicklung, aber ich glaube, man kann und sollte das auch durchaus politisch unterstützen und fördern, damit eben alle sich in Spielen auch wohlfühlen können und wiederfinden können.
Ich würde auch noch mal einhaken, weil mir einfach ganz spontan ein Charakter eingefallen ist, und zwar den Charakter der Lara Croft. Wenn man so an die ersten Spiele denkt, mit sehr knapper Hose, sehr großen, betonten Brüsten. Diese Darstellung ist schon sehr eindeutig für männliche Zielgruppe erstellt. Und wenn man einfach mal umdenkt, den Charakter in männlich würde man niemals so knapp bekleidet als Mann, ja, zeigen, entwickeln, und das kann sich, glaube ich, auch keiner vorstellen, so einen Charakter zu spielen. Das zeigt ja einfach schon, für wen es gemacht wurde. Und es ist ja auch ein bisschen so, ja, Richtung Vorbild. Was zeigt man damit auch jungen Frauen, wie sie nach außen wahrgenommen werden, wie sie verstanden werden, wie man sie sehen möchte? Und das ist, finde ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig, gerade wenn Mädchen, junge Frauen spielen, die sich auch noch in der Selbstfindung befinden, ja, was man ihnen vorlebt.
Ich glaube, ich habe so das Gefühl, als wenn der Medienkonsum, und dazu gehört Games ja, glaube ich, auch die Bildschirmzeit der jüngeren Leute, sich ja auch so ein bisschen mehr in die Richtung verschiebt, ne? Und wenn da dann diese Bilder auftauchen, damit muss man natürlich irgendwie mit umgehen und es mal mindestens reflektieren. Also ich glaube, viele Eltern haben da ja wirklich eine wichtige Aufgabe. Wenn sie wenigstens noch sowieso selber schon damit in Kontakt gekommen sind, dann ist es einfacher. Aber da wir ja eine krasse Entwicklung, kann man ja gerade feststellen, in der Generation haben, ist es eine große Herausforderung, ne? Also was können Eltern leisten, um mit Kindern da besser, also den besseren Zugang zu guten Games zu gewähren?
Das ist schwierig. Also meine Kinder sind gerade so an dem Punkt, wo sie gerne auch mal Games ausprobieren wollen. Und ich merke einfach, dass ich dieselben Spiele einmal als Gamerin und einmal als Mutter komplett unterschiedlich betrachte, weil ich selber spiele und mir total Spaß macht, mir dann aber vorstelle, okay, meine Kinder spielen das, ich betrachte das einfach komplett anders. Ist das für sie wirklich nicht nur spielbar, sondern was vermittelt es meinen Kindern? Was verstehen meine Kinder darunter? Ist das für sie wertvoll? Und selbst wenn es um so ganz einfache Spiele handelt, ich betrachte es aus einem ganz anderen Blickwinkel und merke für mich selber, es ist schwierig, welche Spiele ich meinen Kindern im aktuellen Alter, also meine Älteste, die wird bald 8 Jahre alt, also das Alter, womit ich angefangen habe zu spielen. Und ich finde diese Frage tatsächlich für meine Kinder schwierig zu beantworten.
Okay. Also gibt's denn Hilfsmittel für Eltern oder sowas? Oder ist man da schon ziemlich auf sich alleine gestellt, irgendwie zu gucken, wie man damit umgeht? Ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, das schwappt ja rein, auch über andere Kinder natürlich, was so gespielt wird und sowas. Und wie man da diesen Konsum halt irgendwie mindestens mal reflektiert. Also man muss ja nicht nur reglementieren und sagen, nee, das machst du nicht oder so. Oder ich lasse das auf deinem Handy nicht zu oder so, aber genau.
Ja, also es gibt natürlich die Freigabe, ich nenne es jetzt mal Empfehlung für Spiele. Das ist natürlich eine grobe Orientierung. Aber jedes Kind ist unterschiedlich. Was das eine Kind mit 7 oder mit 8 Jahren super spielen und vertragen kann, kann bei einem anderen Spiel, bei einem anderen Kind im schlimmsten Fall zu Albträumen führen. Das habe ich zum Beispiel bei meinen Kindern gemerkt. So ein bisschen mit Minecraft ausprobiert im Creative-Modus, also wo nicht wirklich was passieren kann. Aber diese Tatsache, dass in der Nacht Spinnen gekommen sind, das hat bei meiner Ältesten überhaupt nichts gemacht. Und bei meiner Mittleren, die hat danach erstmal Albträume gehabt und in der Kita davon erzählt. Und nur darüber habe ich überhaupt mitbekommen, okay, das macht was mit meinem Kind. Und habe dann bei ihr das natürlich komplett beendet, obwohl sie das Spielen selber eigentlich spaßig fand.
Spannend.
Also ich glaube, was eine gute Möglichkeit sein kann, ist, mit dem Kind zu spielen, selbst wenn man vielleicht nicht so den Zugang hatte, sich tatsächlich das Spiel zumindest zeigen, erklären zu lassen, tatsächlich zu verstehen, was passiert denn da und was ist das für ein Spiel. Gerade wenn man vielleicht selber nicht viele Berührungspunkte damit hatte, wirklich einfach ehrliches Interesse zeigen und versuchen, das zu verstehen. Weil ich glaube, dann ist man auch eher in der Lage, sowas zum Beispiel, wenn man dann feststellt, es gibt Albträume oder so, einordnen zu können und vielleicht auch irgendwie mit dem Kind darüber reden zu können und dem vielleicht auch helfen können, damit umzugehen. Das kann auf jeden Fall ein guter Weg sein. Und es gibt zum Beispiel von der Stiftung Digitale Spielekultur auch total viel Material, wo man erstmal anfangen kann, so in diese Welt einzutauchen und so ein bisschen zu verstehen, was ist das, was macht mein Kind da? Und ansonsten ist es, glaube ich, wie bei allem, was online oder im Internet passiert, am besten tatsächlich das mit dem Kind gemeinsam erleben, wirklich verstehen, was da passiert. Dann kann man auch sehen, wo Risiken sind und das Kind dadurch begleiten.
Ich würde sagen, wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes, da mal einen Link, dass Leute da nochmal weiter eintauchen können. Wenn man dann ein bisschen älter ist, wie wir jetzt hier auch am Tisch sitzen, verändert sich das dann? Also klar verändert sich, ich glaube, wobei Minecraft spielen auch viele ältere Leute, aber was sind denn so, gibt es so Genres, die dann irgendwie einfach von älteren Leuten oder sagen wir mal von Mittelalten mehr gespielt werden? Ist das generationenmäßig verändert, sich das?
So. Ich würde das jetzt nicht am Alter festmachen, sondern einfach an persönlichen Interessen. Also ich kenne Spiele, da spielen wirklich alle Altersgruppen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über Diablo gesprochen. Ich glaube, der Älteste, mit dem ich gespielt habe, dieses Spiel, der ist 60. Ich habe mit deutlich Jüngeren als ich selber dieses Spiel gespielt. Also da sind alle Altersgruppen vertreten und auch in anderen Spielen. Ich glaube, das ist einfach eine Interessenssache und weniger eine Altersfrage, außer vielleicht bei Spielen, die wirklich explizit für Kinder entwickelt wurden.
Bei uns bei Pixelgrüne merkt man ja auch, wir sind quasi sehr bunt durchmischt auch vom Alter. Natürlich sind die meisten quasi so in den 20ern und 30ern. Liegt wahrscheinlich aber auch eher daran, dass die halt schon vertrauter sind mit Discord oder generell so mit digitalen Communities. Aber da haben wir auch wirklich so Leute, die deutlich älter sind, so 40, 50. Deswegen, ich würde da die Serie auf jeden Fall zustimmen, das ist eher von der Person abhängig.
Okay. Wann war denn der Zeitpunkt, als ihr gesagt habt, nee, das macht zwar Spaß, aber diese politische Dimension, die wir jetzt auch schon angerissen haben, da würde ich gerne mehr zu machen. Und wie seid ihr dann als Gruppe zusammengekommen bei Pixelgrün?
Das ist eine super große Frage, aber vielleicht, also wir können es wahrscheinlich
dafür
zumindest.
Dafür bin ich zuständig für die großen Fragen hier.
Ich sage das auch häufig, das ist mir schon selber aufgefallen. Aber wir können es, also ich glaube, es ist tatsächlich für die Community sehr, sehr individuell, aber wir können, wenn ihr euch damit auch wohlfühlt, vielleicht jeweils unsere Geschichten erzählen. Bei mir war es so halb zufällig. Also ich habe immer schon gespielt. Ich habe aus Gründen, die ich gerade ja auch schon angerissen habe, so ein bisschen davor zurückgeschreckt, mich selber Gamerin zu nennen, eben wegen all dem, was da mitschwingt. Und bin dann tatsächlich einfach durch einen Freund darauf aufmerksam gemacht worden, so, hey, kennst du übrigens die Pixelgrünen? Und bin sehr, sehr unbedarft auf diesen Server gegangen, habe mich dann umgeschaut, fand es sehr, sehr cool und habe viel auch von dem, was mich besorgt oder bewegt oder umgetrieben hat, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben, zum Beispiel, wie sind Communities eigentlich und wie sind Spiele eigentlich, in den Gesprächen da wiedergefunden. Aber ich glaube, so richtig eingestiegen bin ich einfach, als ich bei einer Mitgliederversammlung da war und dann waren im Vorstand zwei quotierte Plätze, also Plätze für Frauen inter Transpersonen frei. Und ich habe die doofe Frage gestellt, warum die denn frei sind, und bekam zur Antwort, es gibt keine Kandidierenden. Und ich war so ein bisschen so, aber warum denn nicht? Und habe dann spontan kandidiert, wurde gewählt und bin dann irgendwie so ein bisschen hängen geblieben daran, auch Games politisch zu begleiten. Es hat aber sehr, sehr viele der Fragen, die ich vorher an Games hatte und nie so wirklich irgendwo unterbringen konnte, in so einem größeren Kontext für mich beantwortet. Also man kann tatsächlich was tun. Und dementsprechend bin ich sehr froh, diese Community gefunden zu haben und dass es dann sie jetzt auch weiterhin als Verein geben wird.
Euch?
Dann fange ich einfach an. Politisch nicht im Aktiven, aber schon so mit 16, 17, 18, gerade zu WoW-Zeiten, fing das schon bei mir an, dass ich mir dachte, ja.
World of Warcraft, glaube ich.
Ja, genau.
Okay, genau. Kann man auch googeln.
Ja, das ist schon ein bisschen länger her, die Hochzeiten. Dass ich mich gefragt habe, warum ist das ein Problem, dass ich als Frau spiele? Warum werde ich deswegen, weil ich Frau bin, direkt als, dass ich schlechter bin, hingestellt? Also praktisch dieses Klischee, Männer können spielen, Frauen können es nicht. Als ich ein bisschen älter war, diese Frage, ich würde eigentlich gerne im Games-Bereich arbeiten, aber die Möglichkeiten in Deutschland sind stark begrenzt, sowohl was Örtlichkeiten als auch an Möglichkeiten angeht. Das waren quasi politische Gedanken, aber noch nichts in der Umsetzung. Und ja, Anfang des Jahres habe ich dann über Dustin unter anderem von den Pixelgrünen erfahren. Und ja, mein erster Gedanke war, oh, wie geil ist das denn? Gaming und Politisches, wo man vielleicht solche Fragen auch angehen kann. Bin dann sehr schnell auf dem Discord-Server gewesen. Und als dann der Verein gegründet wurde und ein neuer Vorstand gewählt wurde, habe ich direkt gesagt, da möchte ich mich engagieren, ich möchte die Themen, die ich für wichtig erachte und auch was die Community als wichtig erachtet, würde ich gerne in die politische Debatte bringen, um da Fortschritte, und wenn es nur auch im gesellschaftlichen Denken ist, voranbringen.
Dustin, du bist einer, der schon länger dabei ist, auch vor der eigentlichen Vereinsgründung, ne?
Ja, also vor der Vereinsgründung auf jeden Fall. Das war im Oktober letzten Jahres, würde ich sagen. Da bin ich so durch Tim, einer unserer Sprecher, halt beigetreten, würde ich sagen. Also auf dem Discord-Server erstmal ganz normal aufgekommen. Aber das Thema so Games-Politik hatte ich da schon davor. Damals war ich halt noch Mitglied einer anderen Partei, das versucht. Bei mir war das tatsächlich Auslöser im Unterricht. Ich hatte freiwillig den Informatikunterricht gewählt. Das war damals ein Wahlpflichtunterricht. Und da haben wir so Programmieren oder generell so Technik anhand von so Minispielen, würde ich sagen, uns probiert. Also wir hatten immer irgendwas gemacht und es kam halt immer eine Rückmeldung zu. Ein Beispiel zum Beispiel ist Kara. Das ist so ein Marienkäfer, da steuert man diesen Marienkäfer und muss Kleeblätter aufsammeln. Und das ist halt, also das Ziel ist halt, möglichst viele Kleeblätter aufzusammeln. Und du hast halt Hindernisse wie, ich glaube, Steine oder Holzbalken oder irgendwie sowas war das. Genau, und da musstest du so ein Parcours gehen. Ja. Und ich fand es halt so interessant, dass man quasi nicht dieses Frontalding hatte, sondern wirklich quasi Unterricht Spaß machen kann, dass ich auch dachte, warum macht die Politik das nicht und warum ist es überhaupt noch nicht angekommen? Und das war so mein Auslöser, dass ich mich mehr quasi im Bildungsbereich dafür mich beschäftige.
Und jetzt habt ihr eine Gruppe gehabt auf Discord und sowas und habt da schon ziemlich viel diskutiert. Warum dann der Entschluss, jetzt einen Verein daraus zu gründen? Was erhofft ihr euch davon? Also was ist so die Zielrichtungen? Was habt ihr so? Habt ihr Arbeitsgruppen? Habt ihr Verbindungen zu Abgeordneten oder sowas? Was macht die politische Arbeit im Games-Bereich aus?
Also, wir waren ja davor, ich glaube, 2022 oder sowas hat es begonnen, quasi so eine lose Gruppierung, also ohne irgendwie Rechtsform oder sowas, aber haben uns halt damals schon eine Satzung gegeben und uns quasi immer mehr professionalisiert, würde ich sagen. Einmal ist uns halt wichtig, dass wir halt als Verein quasi so einen offiziellen Status dann haben. Also wir haben eine richtige Rechtsform. Wir können quasi auch eigene Gelder verwalten, was vor allem so für gewisse Aktionen wichtig sind. Wir machen zum Beispiel halt auch Workshops, sind natürlich auch bei Community-Messen und sowas vertreten.
Was sind das dann für Workshops zum Beispiel? Also was an wen richten die sich und was haben die für Inhalt?
Das sind tatsächlich ganz unterschiedliche. Wir sind halt auch immer noch im Aufbau von gewissen Workshops, aber Tim und ich zum Beispiel haben einen Bildungsworkshop gemacht, beziehungsweise Bildungsworkshops, und haben halt dieses Thema weiter vorangetrieben, was ich ja schon vorhin gesagt hatte, mit Assassin's Creed. Von der Landeszentrale für politische Bildung Bayern kam zum Beispiel auch das Spiel Deine Stimme, das hat er jetzt auch, ich glaube, in Sirius Games den Deutschen Computerspielepreis gewonnen. Genau, und haben das halt mal ein paar Leuten aus zum Beispiel der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern halt gezeigt, was quasi Videospiele machen können oder generell so spielerische Sachen machen können.
Okay, cool. Ja. Und das ist auch, also so diese politische Arbeit nach außen zu tragen in die Gesellschaft, ist auf jeden Fall ein Punkt. Habt ihr auch Connections in Richtung Bundestag oder Landesparlamente oder sowas, wo ihr sagt, da können wir teilweise auch auf Sachen einwirken?
Ja, also wir vernetzen uns halt generell viel mit einerseits richtig Abgeordneten, aber auch mit Leuten, die zum Beispiel einen Landesverband quasi leiten, also im Vorstand sind, haben auch schon gewisse Aktionen zusammen gemacht. Zum Beispiel einen Livestream mit Stefan Ziller, der ist halt bei mir in Berlin Abgeordneter im Abgeordnetenhaus, also sei es unser Landesparlament. Genau, und machen halt einmal natürlich mit denen eine Vernetzung und geben halt unsere Expertise, die wir halt in der Community halt sammeln und ausarbeiten, denen halt weiter, dass sie halt hoffentlich unsere Positionen halt in die Parlamente tragen können.
Ich sag mal so, ich finde es immer schlimm, dass in Deutschland Lobbyismus so einen schlechten Ruf hat, aber es ist auch irgendwie ein bisschen Lobbyismus für das Games-Dasein. Ich glaube, das macht aber Demokratie eben auch aus, dass Leute, die sich damit beschäftigen, dann auch Signale an die Politik senden und sagen, wir würden uns freuen, wenn gewisse Sachen so und so reguliert werden. Ja.
Ich würde es jetzt lieber wertneutraler als Interessensvertretung bezeichnen.
Das Schlimme ist, dass Lobbyismus so schlechten Ruf hat. Interessenvertretung klingt im Deutschen wesentlich besser. Das stimmt, ja. Ja, genau. Jetzt habt ihr den Verein und wie geht's weiter? Also ihr habt gesagt, damit lässt sich dann auch ein bisschen auch Gelder verwalten und sowas. Das ist wahrscheinlich auch für Workshop-Planung und sowas nicht uninteressant, ne? Also das macht die institutionelle Seite einfach einfacher, ne?
Genau, weil so sind wir halt immer darauf angewiesen, quasi bei Privatpersonen sozusagen zu betteln oder halt bei der Partei irgendwie anzufragen, und so ist es halt quasi unkomplizierter. Wir haben zum Beispiel halt auch die Möglichkeit, auch in unserer Satzung drin stehen, dass wir Fördermitgliedschaften ermöglichen, neben der ordentlichen Mitgliedschaft, und ja, so versuchen wir halt weiterhin quasi so ein eigenes Budget zu haben, dass wir halt möglichst gut unsere Position halt auch nach außen halt vertreten können.
Jetzt habe ich noch diesen einen Punkt mit der Gemeinnützigkeit. Ich hatte gehört, dass Games, ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt die Abgeordnetenordnung, die verschiedene Sachen freistellt von im steuerrechtlichen Sinne. Und Games sollten da drunter fallen. Würde das dann auch auf euren Verein zutreffen?
Das mit der Abgabenordnung, was du meinst. Du meinst wahrscheinlich dieses E-Sport?
Ich glaube, genau, E-Sport war es. Genau. Das war nicht Games allgemein, sondern es war E-Sport.
Genau,
okay,
also, okay, gut. Genau, das wurde ja von der Koalition auf Bundesebene halt beschlossen. Wir sind ja nicht primär so ein E-Sport-Verein, sondern generell würde ich sagen Gaming-Gemeinschaft, Gaming-Community so im Allgemeinen, und das zählt tatsächlich nicht. Also wir haben quasi versucht, eine Gemeinnützigkeit zu bekommen. Das Finanzamt sagt halt nein. Zwei Gründe: einmal halt Gaming allgemein ist quasi nicht inbegriffen, Und dann in unserer Satzung steht halt auch drinne, man muss entweder Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen sein oder parteilos. Also quasi einer anderen Partei kann man nicht angehören. Und das ist halt auch nicht für quasi die Allgemeinheit dann quasi... das ist halt auch
wieder der Gemeinnützigkeit dann im Wege im genau, Moment. Ja. Ja. Gut, aber ich meine, hey, ist interessant, dass auf dem Bereich sich auch Gemeinnützigkeit etabliert. Wie steht ihr dazu beim E-Sport? Also was macht E-Sport gemeinnützig?
Also Sportvereine sind ja auch an sich gemeinnützig. Und bei E-Sport, gut, man ist zwar jetzt nicht so äußerlich körperlich aktiv, aber im Gehirn passiert halt sehr viel. Du kannst halt wirklich, also mir gibt natürlich auch einige Studien dazu, deine Reaktionsfähigkeit zum Beispiel verbessern. Ich glaube auch, also auch die Aufmerksamkeitsspanne und sowas. Also es gibt viele Fördergründe dazu. Und das ist halt so ein bisschen, ich würde mal sagen, stiefmütterlich betrachtet wird, finden wir halt schade. Und deswegen finden wir auch so gut, dass es jetzt halt endlich wird mit der Gemeinnützigkeit.
Vielleicht dazu noch, also genau, es ist, glaube ich, auch einfach, es klingt, als wäre es so ein großer Spagat, das gemeinnützig zu sehen unter diesem Sporttitel. Letztendlich, was aber gemeinnützig ist im Thema Sport, ist auch Schach. Und ich würde schon sagen, dass Videospiele da dem im Nichts nachstehen, was die kognitive, das kognitive Training angeht. Und was das jetzt natürlich ermöglicht, dass es gemeinnützig ist, ist, dass tatsächliche Sportvereine auch E-Sport-Abteilungen betreiben können, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren, was es wesentlich leichter macht, tatsächlich Zugang zu E-Sport zu finden, überhaupt dort einen Verein zu gründen, weil viele Sportvereine natürlich berechtigterweise vorher davor zurückgeschreckt sind oder andere Wege finden mussten, das irgendwie unterzubringen oder parallel laufen zu lassen, damit sie eben ihre eigene Gemeinnützigkeit nicht verlieren. Und deshalb ist es eine Riesenchance, dass es jetzt möglich ist.
Cool. Aber allgemein zeigt das Thema ja auch nochmal, wie sehr Gaming in Behörden noch gar nicht als Thema richtig angekommen ist und wahrscheinlich auch noch zu viel mit dem alten Klischee behaftet ist. Eben, wie du gerade sagtest, Linian, bezüglich Schach. Schach ist inzwischen auch komplett als Sport anerkannt, obwohl keine körperliche Betätigung in dem Sinne vorhanden ist. Und ja, ich glaube, das braucht einfach noch Zeit. Die Mühlen müssen noch ein bisschen mahlen, bis das auch in diesen Strukturen angekommen ist. Okay.
Ich bin mit E-Sport, glaube ich, noch wenig in Kontakt getreten. Hättet ihr Tipps für Leute, die durchaus interessiert wären, sich das mal anzuschauen, was man, also welchen Sachen man da so folgen kann?
Boah.
Ist wieder eine große Frage, wieder ein großes Feld, aber ich versuch gerade den Leuten so einen Zugang irgendwie.
Einfach machen.
Ja. Einfach selbst machen, meinst du?
Ja, entweder selber machen oder einfach gucken, welcher Bereich einen interessiert und gucken, was es da für Möglichkeiten gibt oder welche Leute diese Themen vertreten und einfach mal gucken, weil es ist alles personenabhängig. Selbst bei demselben Spiel, da kann der eine total sympathisch sein, das auf eine Art und Weise rüberbringen, dass man Spaß hat und der nächste wiederum ist dann vielleicht für einen zu langweilig und bringt den Spaß an der Sache nicht ausreichend rüber.
Aber das wären dann Einzelpersonen, aber es gibt ja auch so Ligen und sowas alles, oder? So, wo man dann sagen könnte, die und die Turniere würde ich mir mal angucken oder sowas. Also
genau, also es gibt, ist halt wie beim klassischen Sport. Du hast halt wirklich auf verschiedenen Ebenen, also quasi Landesebene, dann ja Kontinentebene fast so und Weltweitebene und sowas, hast halt verschiedene Ligen, wo du quasi auch so, wie ich es verstanden habe, immer aufsteigen kannst und absteigen kannst. Es gibt halt auch richtige Teams. Ich würde mal so das klassische Beispiel machen, League of Legends ist so ein Spiel, wo du halt in so einem Fünfer-Team ein anderes Team halt ausschalten musst. Du hast halt so einen Charakter und steuerst den und musst halt ja das andere Team bekämpfen damit. Und da gibt's halt wirklich verschiedene Teams, die dann quasi auch in so einer Arena gegeneinander antreten. Das ist, würde ich sagen, wie bei so einem Konzert oder sowas, bloß halt, dass da 10 PCs stehen. Genau, und je nachdem, wer gewinnt, der steigt dann quasi auf in die nächste Ebene. Und am Ende gibt's dann quasi so ein weltweites Turnier. Aber
das hat man vorhin den Wirtschaftsfaktor. Ich glaube, ja, da ist auch viel Geld im Spiel, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber wir waren schon bei der Riot Arena in Berlin. Da haben die uns das auf jeden Fall detailliert nicht, aber da haben die auf jeden Fall aufgelistet, was so Einnahmen sind. Sind auf jeden Fall schon im Millionenbereich, wenn nicht sogar vielleicht schon im Milliardenbereich. Krass. Wie gesagt, bin ich mir nicht sicher.
Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Aber also, also vielleicht nochmal einfach ergänzend dazu, auch zu diesem Weg, wie kommt man da überhaupt ran, wenn man nicht hingehen will, physisch, aus welchen Gründen auch immer. Diese Teams haben, ich denke alle, ich möchte jetzt nicht nachher, dass irgendjemand das eine Team findet, was keinen hat, aber tatsächlich streamen diese Teams auch alle regelmäßig, gerade die Wettbewerbe. Das heißt, wenn man erstmal reinstuppern will, wie sowas aussieht, kann man das auch super gut von zu Hause aus machen und quasi sich diese Streams angucken. Vielleicht auch, also, und es ist auch tatsächlich nicht zwingend auf Genre beschränkt, wo E-Sport stattfindet. Das ist vielleicht, wenn man so gar keinen Berührungspunkt hatte, auch noch eine relevante Information. Wir hatten gerade schon World of Warcraft, was ja eher so im Fantasy-Universum stattfindet. Auch da gibt es tatsächlich E-Sports, wenn dann, ich versuch's mal, wie erklärt man das für Menschen, die diese Spiele nicht spielen, aber wenn neue Karten aufgedeckt werden und neue sogenannte Dungeons aufgedeckt werden mit bestimmten, ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, gibt es den sogenannten Race to World First, wo verschiedene Teams versuchen, die Ersten zu sein, die diesen Dungeon abgeschlossen haben. Das ist tatsächlich, selbst wenn man dieses Spiel nicht spielt, glaube ich, also sind solche Streams, wenn einem Fantasy interessiert, vielleicht tatsächlich das, wirklich auch einfach interessant anzuschauen. Es wird auch kommentiert, also man wird nicht alleine gelassen mit dem, was da gerade passiert. Vielleicht hilft das auch, als die Angst zu nehmen.
Mir ist gerade, wo ihr das hat noch selber was eingefallen, was eigentlich da auch reinfällt. Ich weiß nicht, ob ihr GeoGuessr kennt. Ist so ein Spiel, wo Menschen im Endeffekt Google Maps vorgesetzt bekommen und haben entweder limitierte Bewegungsmöglichkeiten oder sie können nur ein Bild sehen und müssen dann auf einer Weltkarte einen Pin setzen, dass sie nah an diesem Punkt, der da gerade zu sehen ist, sind. Und die zwei Spieler, Spielerinnen, die sich da gegenüber sitzen, können dann halt gewinnen, wenn sie näher dran sind an diesem Punkt. Und das gucke ich zum Beispiel total gerne und fällt mir auf, ist, würde ich sagen, auch ein Game, oder? Würdet ihr auch sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, okay, ja. Also es gibt wirklich unterschiedlichste Spielformen und sehr, sehr viele Themen, die im Games-Bereich zu bearbeiten sind, auch politisch. Habt ihr jetzt noch irgendwas, außer dass ihr bestimmt noch mal sagen wollt, wie man euch erreicht und wie man mit euch ja erstmal in den Diskurs oder dann auch zu den Pixelgrünen selber kommt?
Vielleicht einfach so zusammenfassend noch mal, das haben wir ganz oft gesagt, aber um es einfach mal so explizit zu sagen, Spielen ist wirklich für alle und man sollte da, wenn ein man kann sich da wirklich ausprobieren. Wir hatten gerade auch schon, es gibt super viele unterschiedliche Spiele. Ich würde einfach immer dazu aufrufen, selbst Dinge, wo man Angst hat, schlecht zu sein oder wo es so aussieht, als ob man das nicht schaffen könnte, einfach mal auszuprobieren. Ich wiederhole sehr, sehr gerne, sehr, sehr oft, dass man nicht gut in etwas sein muss, um GamerIn zu sein. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich Communities anzuschließen, sich auszutauschen und sich einfach zu trauen, zu spielen tatsächlich.
Und einfach auch Mitspieler zu finden, mit denen man zusammen gewisse Spiele entdecken kann, zusammen besser werden kann.
Ja, cool. Spielt ihr intern auch was?
Ja, also als Pixelgrüne auf jeden Fall. Wir haben ja also auf unserem Discord-Server gibt es sogenannte Events, also Veranstaltungen im digitalen Raum. Wir haben zum Beispiel ehemals Strategie-Montag, jetzt Strategie-Freitag. Wir haben den Brettspiele-Sonntag.
Ah, okay.
Wir haben dann einen Minecraft-Server, wo wir auch Minecraft spielen. Wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Europa Universalis zum Beispiel. Also, ja, sehr vielfältig.
Und
ja,
Anno cool. Wahrscheinlich jetzt auch demnächst.
Ach ja, stimmt, den Anno-Abend haben wir auch. Ja, genau.
Genau, ja, cool. Ansonsten haben wir auch tatsächlich einen extra Kanal dafür, wo man MitspielerInnen suchen kann, wenn man jetzt Spiele spielt, die sich noch nicht als festes Event im Wochenplan verewigt haben.
Ja, cool. Ich sehe schon, Discord wird wahrscheinlich die beste Art sein, mit euch in Kontakt zu kommen. Wenn man vielleicht noch keinen Discord hat oder sowas, kann man bestimmt auch eine E-Mail schreiben bei euch über die Homepage und ihr helft gerne bestimmt beim ersten Schritt mal da dazu zu kommen. Hat mich riesig gefreut. Genau.
Also machen wir super gerne. Falls ihr nicht auf den Discord-Server wollt und nicht mit uns reden wollt, wir freuen uns trotzdem über Unterstützung, gerade wenn ihr nicht wisst, wohin ihr irgendwie euer Geld verteilen wollt. Wir freuen uns sehr über Fördermitglieder.
Sich sinnvoll mit Games auseinandersetzen, da ist man mit der Spende an die Pixelgrünen auf jeden Fall auf einem guten Kurs. Ich glaube, es gibt viele Leute, die merken, wie wichtig Games sind für gerade junge Leute. Und wir hatten jetzt auch geguckt, dass die Generationen untereinander da sich austauschen müssen, um Games sinnvoll in der Gesellschaft zu verankern. Hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart, Liliane, Dustin und Desiree. Euch erreicht man, wie gesagt, über eure Homepage und ihr freut euch über den weiteren Diskurs über Games. Damit sage ich Tschüss von der BDK von Bündnis 90 Die Grünen in Hannover. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Dabeisein.
Dankeschön. Ja.